Kleines Public Service Announcement am Anfang. Dr. Loco war für die Aufnahmen des Casts im Mecklenburger Sumpf verschollen bei seinen Eltern und deswegen konnte er nur sein Laptop-Mikrofon benutzen zum Aufnehmen. Klingt deswegen ein bisschen wie aus dem Vorkriegsradio, macht ja aber nichts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, immer die Leute, die halt, wenn es losging, dass es ausgeteilt wurde, erstmal anfangen zu flennen und dann am Ende halt eine 1. Und ja, du sitzt daneben mit deiner 4 Plus. Und
am besten war auch, dürfen, wie viel Rand sollen wir lassen?
Oh, ey, das sind doch die Waren. Ey, das sind doch die wahren Soziopathen, Alter. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ohne Scheiße.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo, liebe Filmsprallos und herzlich willkommen zum 77. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast, Hashtag Wir hassen Filme. Jeden Sonntag sprechen wir über 2 neue Filme und eine Serie. In El Club werden 4 chilenische Priester in ein Strandhaus verbannt. In Erinnerung an Mani trifft die kleine traurige Anna ihre große Liebe. Und in der Netflix-Serie Master of None mischt Aziz Ansari das Comedy-Genre auf. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Schönen guten Tag.
Dr. Snips.
Ja, hallo, hallo.
Und Dr. Loco.
Moin.
Letzte Woche hatten wir diesen absoluten Blockbuster-Cast, hatte ich so das Gefühl auf jeden Fall. Ja. Vom Gefühl, ich glaube, weil James Bond da über allem geprangt hat. Diesmal widmen wir uns ein paar kleineren Indie-Filmen und zum Beispiel El Club, den hat uns ja ein Hörer empfohlen. Ich habe vergessen, Patrick Schwarz hieß er, glaube ich. Mhm. Patrick, dieser Cast ist nur für dich.
Alle anderen wieder ausmachen.
Hallo Ingeborg. Wie war eure Woche? Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch auf diesen Cast vorbereitet?
Oh, wir müssen uns vorbereiten.
Ist das jetzt das Quiz? Das hast du nie gesagt. Nö, da bin ich jetzt raus. Hab ich nicht. Ich
glaub, aber du warst doch auf so einem. Ja, ihr müsst euch ein bisschen vorbereiten. Denn gleich machen wir nämlich noch ein kleines Quiz, aber dazu kommen wir gleich. Dr. Loco, du warst auf dem Holzfest in Mecklenburg-Vorpommern, hast du erzählt. Kannst du mal ganz kurz einen Schwank erzählen, worum es da geht?
Ja, gut, ich habe die ganze Woche über passiert nichts. Dann fährst du zu deinen Eltern, dann ist Samstag und vor 3 Stunden war ich dann auf dem Holzfest, ganz schnell, ruckzuck, wenn du hier bist. Ja, auch ein bisschen wettkampfmäßig gesägt, was man so macht, ne, ist ja klar. Und Nägel auf Zeit in Holzscheit gehauen und
hast du auch selber gemacht oder hast du nur zugeguckt?
Nee, das Ding ist, ich wollte erst und dann sind da so ein paar findige Waldarbeiter vorbeigekommen, die da irgendwie in 3 Sekunden da so eine 3 mm Baumscheige mit der Kettensäge da irgendwie abgeschnitten haben. Halt echt so eine original Schlackwurstscheibe, einfach nur mit einer Kettensäge geschnitten. Da habe ich das, in Demut bin ich da zum Bierstand geschnitten. Das war mir nix.
Da muss man vorsichtig sein, ne? Erst fühlt man sich so erhaben, aber dann denkt man sich,
Man kann ja sägen, aber man kommt sich dann wirklich so vor, so, irgendwie will man sich nicht so blamieren und dann denkt man wieder, fuck, du bist doch der peinliche Großstädter einfach, der einfach scheiße ist.
Schnell hinterm Scheit Biere versteckt. Ich habe in dieser Woche angefangen, ein paar Steven Spielberg-Filme aufzuholen, unter anderem auch Der Weiße Hai. Und da ist mir aufgefallen, dass Fische sich ja in einer Schule bewegen, manche Fischarten auf jeden Fall. Und es ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich viele verschiedene Tierbegriffe gibt für verschiedene Gruppen von Tieren. Und deswegen spielen wir jetzt, bevor wir anfangen, das große Tierbegriffe-Quiz.
Geil. Yes. Das ist der Hammer.
Das war unsere Quizmusik. Ja, es hat nichts mit Filmen zu tun, aber es muss es ja auch nicht. Manchmal sind einfach auch andere Sachen sehr interessant, da wir alle ja... Es gibt sehr viele Filme, auch mit Tieren natürlich. Und da wir alle ja so ein bisschen auch Sprache-Aficionados sind, wie auch schon dieses Wort Aficionado, was ich gerade benutzt habe, beweist, was, glaube ich, das einzige Fremdwort ist, was wir kennen. Und es kommt in jedem Jahr so ungefähr 3-mal vor. Aber es macht ja nichts. Neben Smart. Und wir spielen jetzt 3 kleine Runden Tierbegriffe-Quiz. Ja, ich frage euch 3 Fragen, wie man eine Gruppe einer bestimmten Tierart nennt. Ja. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten.
Warte mal, Pencast. Nee, warte, fang hier nicht.
Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt es reinrufen. Wenn man schon beim ersten Mal die Antwort richtig weiß, von diesen 4 Antworten, die es gibt, kriegt man 3 Punkte. Mhm. Dann, wenn das falsch ist, fällt diese Antwort weg und die anderen können sich zwischen 3 Antworten halt überlegen, was es ist natürlich, kriegen dann nur 2 Punkte. Wenn die dann wegfällt, hat der Letzte noch diese 50-50-Chance und kriegt 1 Punkt dafür und dann rechne ich das mal am Ende Zusammen viel mehr Gedanken habe ich mir darüber nicht mehr gemacht. Und wir fangen an mit Runde 1. Wie heißt eine Gruppe Biber? Ist es A, Kolonie, B, Schof, C, Trupp oder D, Sprung?
Ich sag
ist
Trupp.
Es
ein Kolonie.
Trupp
Biber. Kolonie.
Ein Trupp Biber ist falsch. Das war Dr. Eck mit dem ersten. Dr. Luca hat reingerufen, Kolonie. Und das ist vollkommen richtig. Das heißt, eine Kolonie Biber. Damit hast du 2 Punkte erhalten.
Und ich habe jetzt 3 Punkte für die falsche Antwort gekriegt. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist vollkommen falsch. Ja, du hast nämlich gar keinen Punkt. Also, Dr. Loco geht's in Führung. Wir kommen zur zweiten Frage. Wie heißt eine Gruppe Paviane? A. Ist es eine Sippe? B. Ist es ein Trupp? C. Ist es ein Rudel Paviane? Oder D. Ist es eine Brut
Paviane? Ein Trupp Paviane.
Auf jeden Fall.
Wer war schneller von euch beiden mit der Antwort? Ich habe es nicht ganz sofort gehört.
Also, das Ganze ja dann, glaube ich.
Du hast das A, ne?
Wir sagen ja beide
eine
A.
Eine Sippe Paviane, das ist natürlich falsch. Danach hat Dr. Eck gesagt, ein Trupp Paviane. Und das stimmt. Und dieses Bild
ist wunderschön.
Ein Trupp Paviane. Damit hat Dr. Eck auch 2 Punkte erhalten.
Herrlich.
Scheiße. Und wir kommen zur dritten und letzten Frage. Es sei denn, es muss noch ein Stechen geben. Jetzt vielleicht, wenn ihr beide 2 Punkte habt. Wie heißt eine Gruppe Füchse? Ist es A, ein Gesperre? Ist es B, ein Rudel? Ist es C, ein Geheck? Oder ist es D, eine Rotte?
Rotte.
Nee.
Ich sag Rotte.
Nee. Das ist falsch. Damit
hat ihr sonst das sind Wildschweine.
Das A, sag ich.
Du sagst ein Gesperre. Das ist auch falsch. Jetzt hat Dr. Loco die 50-50 Chance zwischen einem Rudelfüchse oder einem Geheckfüchse.
Rudel ist doch eigentlich bei Wölfen, ne? Aber dann sage ich einfach mal C.
Ein Geheckfüchse, das ist vollkommen richtig. Und damit jetzt nur noch einen Punkt.
Und, ich bin so ein Nature-Typ. Gebt mir Holz fest.
Du hast mit 3 Punkten dieses Quiz gewonnen. Ich kann dir noch mal kurz ein paar andere Tierbegriffe kurz googeln.
Man weiß ja auch schon von dem Album Bambule, dass Füchse keine Rudeltiere sind.
Das stimmt, natürlich. Icy Ice hat es uns vorgesagt. Rotte.
Fetter Spoiler.
Tierbegriffe, Tierchenwelt.
Icy Ice.
Genau, was hatten wir denn? Genau. Aale natürlich in einem Schwarm, Antilopen in einer Härte, Bakterien in einer Kultur, Biber eine Kolonie hatten wir, dann Delfine in einer Schule, Enten sind in einem Schof unterwegs, Fasane in einem Bukett oder in einem Gesperre, so wie ich gesagt habe. Und Mäuse zum Beispiel in einer Sippe. Dr. Loco, du bist damit der Sieger dieses Quizzes. Du kannst dich jetzt als Dr. Peng, Tiernamen-Experte überall auch vorstellen, wenn du möchtest, auf jeder Cocktail. Party deines Vertrauens. Ja, das war schon unser Quiz jetzt für den Anfang. Schön, HBO, Netflix, schön. Prequel, Sequel News fallen aus. In der richtigen Welt gab es sehr viele auch bedrohliche Neuigkeiten, aber in der Filmwelt jetzt nichts, was ich super spannend fand. Geht natürlich auch aufs Ende des Jahres
zu. Ich kann noch kurz
mein
Macbeth-Update zum Besten geben. Ich habe den am Mittwoch mir angeguckt auf Deutsch. Und ich muss sagen, ich war eigentlich durchweg begeistert. Ich fand es sehr schön, weil da sehr versucht wurde oder so, man hatte das Gefühl, dadurch, dass die Sprache so theatermäßig geblieben ist, dass man einfach irgendwie gesagt hat, okay, wir machen mal ein Theaterstück, lassen es als Theaterstück eigentlich, aber machen alles, all das, was man im Theater nicht machen kann, so richtig auf die Fresse dafür mit diesen ganzen visuellen Landschaften und so alles. Ich fand es schon richtig geil. Und so die langweiligeren Stellen, wo ihr meintet, das zieht sich ein bisschen, da war ich schon eigentlich nur von der Sprache angetan genug, dass es für mich funktioniert hat. Also ich war eigentlich echt hellauf begeistert.
Na cool. Okay. Ja, das ist, also ich fand die Sprache auch super, aber es ist ja lustig, dass du sagst, dass du es auf Deutsch gesehen hast und trotzdem die Sprache sehr gut fandest. Ja. Da hätte ich es lieber auf Englisch geguckt. Dr. Loco, du hast den noch nicht gesehen, oder?
Nee. Ich bin da nicht so ein peinlicher Schnösel.
Das will ich hoffen, du weißt dafür mehr über die Tierwelt und das ist ja auch, das soll auch manchmal genügen. Damit kommen wir zum ersten Thema des Podcasts und das ist der chilenische Film El Club.
Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual.
tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso.
Ja, wie schon gesagt, ist El Club ein chilenisches Drama von Pablo Larrain oder Larrain, weiß ich nicht, hat auf der 65. Berlinale seine Premiere gefeiert und da direkt mal, was ist los? Was wird da gelacht? Das
Berlinale.
So heißt es auch.
Berlinale leben ja im Schwarm, habe ich gehört.
Genau. Dort hat es direkt mal den silbernen Bären aufgebunden bekommen. Was passiert in El Club? Wir befinden uns in einem Haus am Strand eines abgelegenen grauen chilenischen Dorfes, in dem vier ehemalige Priester wohnen, die von einer ehemaligen Nonne beaufsichtigt werden. Und die leben da also so vor sich hin, vertreiben sich die Zeit mit Hunderennen, bei denen sie auf ihren eigenen Windhund setzen. Und dann kommt aber eines Tages ein fünfter Priester dazu und wir erfahren bei seiner Einweisung, dass es sich eigentlich nicht so um so ein richtiges Priester-Altenheim handeln kann. Die dürfen nämlich nur wenige Stunden am Tag überhaupt das Haus verlassen und es ist ihnen streng verboten, mit den Leuten aus dem Dorf zu sprechen und so. Und kurz darauf erscheint dann draußen ein verwirrter Mann, der den Neuankömmling aufs Härteste des Kindesmissbrauchs beschuldigt. Und es eskaliert dann so ein bisschen und einer der Männer lässt dabei sein Leben. Das führt dann wiederum dazu, dass so ein Krisenmanager der Kirche in dieses Haus mit einzieht, um da irgendwie nach dem Rechten zu sehen, der dann in so privaten Interviews mit den Insassen des Hauses die Vergangenheit irgendwie so ein bisschen aufzudecken versucht, aber auch nicht so richtig. Es ist alles so wirklich bitterschwarz, schockierend, düster, politisch, pessimistisch, realistisch und man weiß gar nicht so richtig, was los ist, aber es ist wahnsinnig irgendwie bedrückend. Es ist so ein bisschen, ja, kommen Sie in El Club. Der einzige Club, bei dem Ihnen für 7 Euro der Türsteher eine Schelle gibt, Sie dann auf die Tanzfläche bittet, wo Sie von kriepigen Priestern zusammengetreten werden. Später an der Garderobe ist Ihre Jacke weg und der Türsteher tritt Sie aus der Tür und ruft Ihnen nach, die Welt ist eben so.
Ja, der Club, endlich ein Film über den ersten FC Nürnberg, ja. Andreas Köpke, Dieter Eckstein, Louis Polpop und Max Morlock, alle gespielt von chilenischen Schauspielern, das nenne ich mal Arthouse. Nee, Quatsch, aber Arthouse ist der Club natürlich trotzdem, ja. Weil der Film komplett in diesem kleinen Haus an der chilenischen spielt. Nee, und das finde ich schon ganz spannend, das ist ja schon echt ein Kammerspiel, ne, dieser Film in diesem Haus, wir kriegen sofort ein Gefühl dafür, wie das Setting ist, wie das Haus aufgebaut ist und so weiter. Und das ist ganz geil, finde ich, wie es, der Film hält ja damit nicht hinterm Berg, was es auf sich hat mit diesen Priestern. Also das, du lernst es einigermaßen schnell. Du weißt nicht sofort, wer genau was gemacht hat. Und ich war am Ende auch ein bisschen unklar. Die werden ja dann interviewt. Und bei zweien hatte ich das Gefühl, wird es genau gesagt. Dann gibt es noch den alten, da gibt es noch einen, bei dem habe ich es nicht mitbekommen, was der quasi für Dreck am Stecken hatte. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich finde schön, wie man am Anfang eben sieht, wie die diesen Windhund trainieren und das eigentlich wie so absolut in Eintracht alles stattfindet. Und du dann merkst, okay, die sind hier aus einem Grund in diesem Haus. Und dann wird eben das quasi so aufgedröselt und dann kommt noch das Verhältnis zu diesem Dorf mit dazu. Ich fand das sehr beeindruckend eigentlich in El Club, vor allem auch die Thematik. Ich fand auch gut, dass das Thema, das eben in der katholischen Kirche es immer wieder vorkommt, dass Priester Kinder vergewaltigen, das wird da sehr, sehr explizit gemacht und von vielen Leuten gesagt. Und das ging mir ein bisschen gegen den Zeiger, muss ich sagen, aber dann schafft der Film ja noch so ein bisschen eine andere Aussage zu treffen letzten Endes. Und das finde ich eigentlich das Interessante am Film.
Also ich bin zwar nicht aus dem Club, aber danach aus dem Kino getorkelt, muss ich sagen. Ich habe mich auch sofort danach betrunken. Je nach Interpretation finde ich das ja schon eins der absolut düstersten Weltbilder malt, dieser Film, die man eigentlich so im Kino gesehen hat. Also schon der gnadenloseste Abgesang eigentlich auf die katholische Kirche, halt eben gerade in Bezug auf Kindesmissbrauch, aber auch andere Sachen. Und wie du schon sagtest, damit hält er, weiß Gott, nicht hinterm Berg. Also fast am Anfang des Films kriegen wir halt erstmal diesen unfassbar detaillierten, total anschaulichen, fast 5-minütigen Monolog halt vorgeklatscht, in dem dieser völlig verstörte, verwirrte Mann halt eben beschreibt, auf welche Art und Weise er alles halt als Kind von Priestern missbraucht wurde. Das gibt's nicht allzu oft, würde ich sagen. Aber das als wirksam zu beschreiben, wäre auf jeden Fall echt eine Untertreibung. Und ich fand das geil, weil dann eigentlich so der moralische Rahmen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall abgesteckt wurde. Und es ist auch nicht so, dass der Film dann nachlässt. Also im Gegenteil, es wird ja ein absolut absurdes, abgefucktes Spektakel. Mir hat es sehr gut gefallen.
finde es auch, fand den Film auch Hammer eigentlich. Ja, Licht und Finsternis, ne? Ne, wie war das? Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Licht und Finsternis hat ja der Regisseur auch visuell von diesem Film getrennt. Wir haben ja eigentlich nur so einen tristen blaugrauen Polunder über allem schweben. Und das passt schon wunderbar zur Stimmung und thematisch herrlich. Ja, wir haben ja so diese Geschichte Umgang der katholischen Kirche mit Tätern und Opfern. Und das gelingt, finde ich, gut so als Kammerspiel. Das ist schon eigentlich ziemlich stark. Und ja, mein Problem ist nur so ein bisschen, so richtig abgerechnet wird ja nicht. Denn die Priester, man erfährt es ja in diesen Interviews, die zeigen einfach eigentlich keinerlei Reuegefühl. Und da wird mir das Ganze ein bisschen zu flach, weil ja, die Verbrechen werden ausbuchstabiert. Und das ist natürlich heftig und lässt einen schon natürlich nicht kalt. Aber an sich fällt so narrativ die Religionskritik eigentlich doch flach aus, so, weil es wird gesagt, wie Dr. Eck schon seine Einleitung formulierte, die Welt ist halt so und es gibt schlechte Menschen. Aber viel mehr habe ich hier halt nicht gefunden und das wäre nicht so mein einziger Kritikpunkt.
Ich finde, wie diese Aussage getroffen wird, also auch wenn es vielleicht nicht viel mehr ist, als die Welt ist eben so, finde ich grandios gemacht, weil es halt im Grunde genommen das Ende halt, ja, eigentlich sogar das Ganze irgendwie zusammenfasst und beendet. Also es gibt quasi ein Happy End auf eine Art und Weise, aber wirklich nur für die Charaktere. Und für den Zuschauer ist das einfach irgendwie ein Schlag in die Magengrube. Ja. Und das macht dieses Ende so klasse, weil der Zuschauer ist damit wahnsinnig unzufrieden und man will eigentlich nur heulen, aber es ist trotzdem auf jeden Fall die logische Konsequenz der Geschichte irgendwo. Das fand ich schon
richtig gut. Natürlich.
Also insofern finde ich, dass diese Aussage die einzige ist, fand ich eigentlich angenehm sogar.
Und es ist ja nun mal nicht nur so, dass es sagt, die Leute sind schlecht, sondern die Leute sind so schlecht und so verdorben, dass man sie eben auf Ewigkeit in ein chilenisches Küstendorf verbannen sollte und da verdammt nochmal in Ruhe lassen sollte. Und selbst wenn man versucht, sie zu ändern oder sie zum Guten zu bekehren, dann klappt das nicht. Und ich finde, das ist noch
aber das ist natürlich
besser, ja, bitte.
Aber das ist natürlich kein sozusagen exklusives Problem der katholischen Kirche, dass es bitterböse, verdorbene Menschen gibt.
Nee, das stimmt, aber
nee, in das dem nicht.
Kontext hat mir das gereicht.
Ja, mir war es ein bisschen zu flach. Aber sind die
denn so bitterböse und verdorben, weil die sich dann diesem Komplott anschließen oder warum? Also für mich, ich finde es sowieso schwierig, also es ist, glaube ich, einer der schwierigsten Filme in letzter Zeit, darüber zu reden, ohne einen Spoiler-Teil zu machen. Ich finde es aber hier blöd, eigentlich einen Spoiler-Teil zu machen, weil der Film so unbekannt eigentlich ist letzten Endes. Ja. Ne? Also das fände ich jetzt blöd, dem Hörer zu sagen, nee, skipp da jetzt mal durch, wir spoilern jetzt alles oder das jemandem aufzubürden, weil es natürlich, ich würde auch sagen, guckt euch den auf jeden Fall an, wenn der bei euch kommt. Bei mir in Leipzig kam der nur gestern im Kino und ich bin da echt, die Stimmung, mit der ich den Club geguckt habe, ich bin halt mit meinem Rad durch den Regen gefahren, war völlig mit Matsch besudelt, nass in diesem Kino da drin, wo es auch noch kalt war. Bin zwischendurch fast, aber ich habe es geschafft, nicht weggenickt, also ab dem Mittelteil, wo viel geredet wird. Liegt nicht am Film, vielleicht, sondern da eher an meiner Stimmung. Aber ist es denn so, dass diese Menschen, diese Priester in dem Haus wirklich alle so schlimm sind? Also was ich erstmal euch fragen wollte, und das ist jetzt noch kein Spoiler, sind die, am Anfang dachte ich, die wären alle homosexuell, dann kommt beim einen raus, dass er so pädophile Gedanken eben auch hat, aber das unterdrückt, was ich ein super spannendes Thema finde. Das finde ich richtig gut, dass Pädophilie nicht so abgewatscht wird, als das sind eben Kranke oder Verrückte. Ich habe ja gerade euch was vorhin auch gezeigt, dass dieser Comicschreiber Rute gepostet hat auf Facebook irgendwie, dass das keine Gläubigen sind, die in Paris jetzt diese Anschläge gemacht haben, sondern alles verrückte Spinner. Und das ist ja auch sowas, was man im Alltag, und das kann man natürlich so sehen, aber ich finde immer, man schiebt eine Problematik von sich selbst weg, wenn man sagt, dass alle Leute, die das machen, einfach nur Verrückte und Wahnsinnige sind.
Genau.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass man das eben Leute, die Terroranschläge machen, auch nach einer Logik diese machen und dass es eben spannend ist zu gucken, was ist denn die Logik und was lässt die Leute denn zu solchen Menschen werden? Und das fand ich cool, dass der quasi sagt, ja, ich habe pädophile Gedanken, aber ich habe die nie umgesetzt in die Tat und das würde ich auch nie tun. Was machst du dann quasi mit solchen Leuten? Aber es ist doch nicht so, dass alle von denen pädophil sind, oder? Also der andere Priester, der hat doch irgendwie so Kinder von den einen, die keine Kinder wollten, anderen Leuten gegeben oder irgendwie so zugeschachert oder so. Der eine war alter, wusste man es nicht genau. Und was war beim vierten? Kommt das raus? Habe ich es übersehen?
Der dritte, der ältere, der hat so ein faschistisches Regime, glaube ich, unterstützt oder hat zumindest Geheimnisse, die halt nicht verraten werden sollen. Und das ist aber eben genau dieser Zwiespalt, dass vielleicht sind die vier Priester gar nicht die Bösen, sondern wirklich nur die Kirche, weil sie sie halt wegsperren, damit sie halt weg von der Öffentlichkeit sind und eben dem Image der Kirche nicht schädigen. Und der Film trifft nicht die Aussage, wer jetzt hier der größere Bösewicht eigentlich ist. Und das macht ihn dann spannender dadurch, finde ich. Also ich, oder? Wie seht ihr das?
Finde ich auf jeden Fall. Weil, also gerade dieser Charakter von dem eigentlich Guten quasi, der da von der Kirche hingesandt wird, um dafür zu sorgen, dass die da Reue tragen, dass der halt einfach, wenn er wirklich einfach nur gut wäre jetzt im abgesteckten Sinne des Films, dann könnte er das wahrscheinlich machen, aber ihm sind halt auch die Hände gebunden dadurch, dass er eben trotzdem von der Kirche ist und die halt um allen, eigentlich mit allen Mitteln einfach versuchen müssen, dass das niemand mitkriegt, was da passiert, also dass
das
halt
dieses Haus gibt,
Ex-Kriminelle,
ne?
Genau, verstecken, genau.
Genau, das ist ja auch die interessante Thematik des Films quasi, dass dieses Problem irgendwann gezeigt wird. Er kommt ja dahin und sagt, wir müssen dieses Haus jetzt eigentlich schließen, weil das nicht funktioniert. Vor allem, weil ihr ja auch zu viel Spaß habt, auch noch dazu. Ja. Aber auch, ja, weil eben dann da jemand stirbt ganz am Anfang. Übrigens fand ich auch super geil, dass in der Beschreibung ja steht, es kommt ein Gast in dieses Haus und dann passieren schlimme Sachen. Und das, was dann aber mit diesem Gast geschieht, das fand ich cool, dass dann halt nochmal jemand kommt und dass du dann halt nicht genau weißt, was passiert, um es jetzt mal so halb vage zu lassen. Und deswegen denke ich, wird am Ende ja gesagt, genau, die Kirche kann eben das Unheil nicht ausmerzen, sondern muss es irgendwie inkorporieren in sich selbst, in ihr System, damit es kontrollierbar ist. Ne? Also wir können eigentlich nicht dagegen vorgehen, sonst kommt es an die Presse und wirft ein schlechtes Bild auf die Kirche selbst. Und deswegen müssen Leute abgeschottet werden. Finde ich, ist eine super spannende Thematik. Was ich euch fragen wollte, findet ihr, was sie dann machen, ohne das jetzt explizit zu sagen, macht wirklich logisch Sinn im Film? Auch aufs Ende bezogen. Ich fand, das war schon so ein bisschen hingebogen, um diese polemische Aussage am Ende treffen zu können.
Also wir haben da lange drüber diskutiert danach. Also weil während des Films habe ich es auch jetzt nicht so ganz für logisch gehalten, aber wir sind danach auf jeden Fall auf eine Theorie zumindest gekommen, in der das Sinn macht, das Ganze. Mhm. Aber ich denke, jeder, der diesen Film guckt, wird danach erstmal Redebedarf haben auf eine Art und Weise darüber, weil der ist echt nicht so leicht zu verdauen, sollte man sich also vielleicht zu zweit angucken auf jeden Fall.
Aber bei mir war das auch so, dass mich der Film dann gegen Ende nochmal, eigentlich war er nochmal kurz davor, mich zu verlieren, weil, und wir haben uns eben lang drüber unterhalten, ich denke, mit ein bisschen Wohlwollen gibt es da schlüssige Interpretationen, wo das dann hinführt und was das alles bedeutet, aber ja, allgemein, der Film nimmt so 20, 30 Minuten vor Ende nochmal die ganz steile Ausfahrt auf jeden Fall, feuert nochmal aus allen Rohren und das hat mich schon auch überwältigt ein bisschen von der Gewalt, die dann auch gezeigt wird und auch diese allgemeinen Schlechtheit, die ja echt einfach über diesem Film liegt, die hier so porträtiert wird. Und da habe ich mich auch gefragt, wie schon auch bei The Tribe damals, ob das dann jetzt so gerechtfertigt ist in dem Ausmaß oder ob eben doch nur dem Zuschauer nochmal richtig eine mitgegeben werden sollte, bevor er dann das Kino verlässt. Und das wäre für mich auch ein Kritikpunkt an diesem Film. Aber was ich loben muss, ist für mich auf jeden Fall nochmal das Schauspielensemble. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Am stärksten war für mich eigentlich die Nonne, die so ein bisschen die Gefängniswärterin ist in dem Sinne, die fand ich so stark, dieser Kontrast von ihrer Außendarstellung, so zuckersüß, und man dachte sich, man wollte die ganze Zeit denken, so, was macht die eigentlich hier, so die arme Frau mit den ganzen schlimmen Männern, und dann eben, als dann die Realität ihres Charakters dann eben auch rauskommt, ich erinnere mal ganz vage an einen Hund und eine Plastiktüte und belasse es dabei, fand ich herrlich, also war ganz, ganz, ganz stark, muss ich sagen, die Gesichter, die Charaktere.
Es ist ja auch interessant, dass dann am Ende auch so vier, also so verschiedene Wege gegangen werden, immerhin zwei verschiedene, der eine mit den Hunden und der mit dieser Clique am Strand quasi. Das fand ich auch spannend eigentlich, denn der eine Weg wäre ja noch der vielleicht, der moralisch noch vertretbarer wäre als der andere, und der funktioniert dann aber nicht. Und deswegen muss halt eben der härtere Weg gegangen werden, um das dann am Ende zu inkorporieren in die Kirche. Ich finde L-Club echt spannend. Ich war ein bisschen verloren zwischendurch, aber ich habe das Gefühl, dass der Film schon genau das macht, was eben intelligente Filme machen, und dass er einfach nicht das ausspielt, was als Setting schon am Anfang da ist und jetzt einfach gesagt wird, muss dieses Haus geschlossen werden oder nicht, und geht es nur um die Priester drin, sondern dass es dann am Ende eben noch dieses Komplott gibt und dann noch eine andere Aussage getroffen wird, die dir eben den Atem raubt und die dich erstmal grübeln lässt. Das ist eigentlich schon verdammt stark. Deswegen kriegt er von mir 8 von 10 Punkten.
Ja, also ich fand es halt herrlich, weil ich mich so ultra mulmig gefühlt habe beim Gucken, und dann aber mit der Zeit wird eben dieses Gefühl ersetzt durch wirklich immer härtere Fakten, immer verstörendere Sachen, und so hat mich der Film dann auch bei der Stange gehalten. Die Entwicklung ist recht langsam, aber ich finde, wenn der Film jetzt so in vollem Galopp eben aus den Startlöchern reitet und sagt, irgendwie, wir verteilen hier die fetteste Schelle, die die Kirche jemals gesehen hat, dann wäre das, glaube ich, nicht tragbar gewesen als Film, oder es wäre zu schnell in zu krasse Überzeichnungen ausgeartet. Aber so wie er es gemacht hat, hat mich das stark beeindruckt, und ich bin auch jetzt immer noch beeindruckt von dem Film und von dem, was mir gezeigt wurde. Ich gebe 8,5 Punkte von 10.
Ich finde, tolle Schauspieler. Ich finde, im Prinzip kann man den Machern auch wirklich nichts vorwerfen. Also meine Kritik ist halt so, weiß ich nicht, das ist halt eine sehr subjektive Sache, glaube ich, auch, und ich
finde halt das Thema Religionskritik und so weiter einfach nicht so mehr so spannend und thrilling, auch wenn es natürlich eine wichtige Thematik ist. Egal, es ist trotzdem ein starker Film, den man definitiv auf dem Zettel haben sollte und wenn man es noch nicht geplant hat, auf jeden Fall auf dem Zettel packen.
Schreiben tut man das, ja. Man schreibt Sachen auf Zettel.
Guck mal, einfach mal gucken. Ja, von mir gibt es 7 Punkte.
Ja. Also ich fand den echt auch durchweg einfach stark von der Atmosphäre her und halt, weil er halt so hammerdüster ist. Ich mag düstere Filme sehr gerne. Er macht nicht wirklich Spaß, aber ist wahnsinnig einfach fesselnd und man sollte den schon einfach gesehen haben. Ich gebe 8,5 von 10 auch.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also es ist vor allem ein Film zum Grübeln und danach drüber reden und das es gibt es ja immer seltener, muss man sagen, dass man danach wirklich noch Redebedarf hat an diesem Film. Ich kann dich aber auch verstehen, Dr. Loco, für mich ist als jemand, der auch selber nicht religiös ist, immer diese Religionskritik-Sache nicht das interessanteste Thema. Deswegen fände ich, glaube ich, auch vor allem interessant, wenn man religiös ist, was man zu diesem Film sagen würde.
Naja, ich bin schon religiös aufgewachsen, deswegen, aber trotzdem, egal.
Ja, Club ist seit dieser Woche in den deutschen Kinos, wenn ihr Glück habt, in Leipzig erst, glaube ich, in einer Woche richtig regulär. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen? Fandet ihr ihn beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und Patrick Schwarz, jetzt hast du ja unsere Meinung dazu gehört. Schreib uns auch mal, was deine Meinung denn war zu diesem Film. Das würde mich da sehr interessieren. Du hast ihn uns ja empfohlen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film Erinnerungen an Marnie.
In this world, there's an invisible magic circle. There's an inside and an outside. And I'm outside.
Erinnerung an Marnie auf Englisch, When Marnie Was There, auf Japanisch Omoide no Marnie, ist ein japanischer Animationsfilm vom Studio Ghibli. Die gelten ja als Disney Japans und können auf eine fantastische Filmografie zurückblicken. Als absolute Klassiker gelten da Das wandelnde Schloss, Nausicaa im Tal der Winde, Chihiros Reise im Zauberland und Prinzessin Mononoke, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Kopf des Studios ist ja Hayao Miyazaki, der hat letztes Jahr mit Wenn der Wind sich hebt seinen letzten Film veröffentlicht und Erinnerung an Marnie wird vorerst der letzte Film von Studio Ghibli an sich sein. Die machen jetzt erstmal eine kreative Pause, obwohl es eigentlich noch so eine Ronja-Räuber-Tochter-Serie geben sollte. Naja, muss man mal gucken. Zur Handlung. Die ruhige und nachdenkliche Anna wohnt mit ihrer Adoptivmutter in Sapporo. In ihrer Schule gilt sie als Außenseiterin und schafft es nicht wirklich, zu den anderen Schülern Kontakt aufzubauen. Ihre Adoptivmutter schickt sie deshalb zu Verwandten ans Meer. Auch dort verkracht sich Anna beim Lichterfest das mit den örtlichen Gleichaltrigen und allein und verlassen. Sieht sie dann aber, dass in einem alten verlassenen Herrenhaus immer noch Licht brennt. Dort trifft Anna auf die gleichaltrige Marnie, so ein hochwohlgeborenes Kind reicher Eltern und freundet sich mit ihr an. Und so verbringt Anna eben viel Zeit mit Marnie. Doch auf einmal wird sie ohnmächtig und die wundersame Marnie scheint für immer verschwunden. Mit welchen Erinnerungen blickt ihr auf diesen Film zurück?
Ich muss sagen, ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit Studio Ghibli an sich. Ich erkenne so diese Trademark Visuals, der Film war schön, keine Frage. Was ich allerdings nicht erkannt habe, ist, wie sich dieser Film von jedem anderen herzerwärmenden Familienfilm jemals abhebt. Und der Film hatte die Chance oder mehrere Chancen, seine Geschichte so in eine Richtung zu leiten, die ich sehr, sehr cool, sehr interessant gefunden hätte. Aber was am Ende über die Leinwand geflimmert ist, fand ich äußerst banal und abgedroschen. Wie seht ihr das?
Ja, stimmt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Film, der mich manchmal visuell verdächtig stark an Heidi erinnert hat, doch irgendwie so emotional mitnehmen kann. Visuell muss man schon sagen, unterscheidet er sich schon stärker von den anderen Werken, die fand ich schon imposanter waren. Aber gut, egal. Ich finde, die Arschgeigen von Studio Ghibli lassen einen hier wirklich untermalt von so einem schönen Soundtrack über 100 Minuten irgendwie schon nochmal so die eigene Einsamkeit der Jugend und so verlassen werden in general durchleben und das hat bei mir halt irgendwie funktioniert. Kann aber sein, dass ich da mehr geleistet habe irgendwie als der Film selber, also dass sozusagen ich mich da mehr involviert habe, als von der anderen Seite tatsächlich kam. Ja, die Geschichte ist nicht neu, aber ich fand schon, dass Studio Ghibli sie nochmal auf eine eigene, unnachahmlich magische Weise so erzählt hat, wie ich finde. Und das ist, ja, ich wurde da, hab mich in den Film irgendwie wiedergefunden, wurde da irgendwie reingesogen und das ist eigentlich das, was ich irgendwie möchte. Und von dem Film. Und ja, toller Film, 0 Punkte.
Ja, also ich muss mich da auch eher Dr. Snips anschließen. Das hat mich nicht so wirklich mitgenommen. Ich fand, ja, die Geschichte, haben wir jetzt schon gesagt, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend und so. Ich fand, man hätte das vielleicht dezenter erzählen müssen, aber es wurde immer, ich weiß auch nicht, ob das, also ich kenne mich mit Studio Ghibli auch nicht so aus. Deswegen weiß ich nicht, ob die das immer so machen, aber ich fand, es wird jede Emotion halt so, wird so krass drauf rumgeritten. Also es wird halt wirklich, da wird kein Platz mehr für irgendwie Interpretation gelassen, sondern es wird halt ganz klar gezeigt, was jetzt ist und was nicht, also was Emotionen angeht. Deswegen hat mich das echt eher wenig bis gar nicht mitgenommen. Und ja, war auch irgendwie sehr lang dann. Also es wurde teilweise ewig was gezeigt.
Das stimmt, ja.
Wie dann sie da irgendwie eine Treppe hochgeht und dann geht sie hier noch eine Treppe hoch und dann ist sie da zu Hause und es passiert irgendwie nichts ganz lange so. Also ich finde die Geschichte an sich, also so die wichtigen Fakten der Geschichte hätte man auch in 20 Minuten erzählen können. Dann hätte es vielleicht für mich besser geklappt. Und vor allen Dingen, was mich richtig genervt hat, ist, dass am Ende, nachdem eigentlich dann auch der Letzte begriffen hat, was Sache ist, wird das alles trotzdem nochmal in 15 Minuten nochmal ganz genau gesagt. Was ist jetzt hier passiert? Ja. Was ist die Moral? Worum geht's? Wie geht's jetzt weiter? Und das hat mich dann wirklich nur noch genervt.
Dieser Art Twist fand ich nicht schlecht, halb ich jetzt, wusste ich nicht ganz genau, dass es darauf hinausläuft. Der Film basiert ja auf einem Roman, habe ich gerade gar nicht gesagt, von Joan G. Robinson. Und man muss sagen, das habe ich letztes Jahr, falls ich euch noch erinnern könnt, ich habe diesen Wenn der Wind sich hebt auch kurz mal besprochen in Dr. Schwarz empfiehlt Arthouse-Filme, so ein Mini-Segment. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich jetzt so die letzten senilen Ausläufer sind von Studio Ghibli, diese Filme, die sie jetzt machen. Es ist irgendwie spannend, denn die alten Filme von denen, also eigentlich alle großen Hits von Studio Ghibli, sind alles auf eine Art Fantasy-Film oder nicht Orks- und Elfen-Fantasy, aber fantastische Filme, die sich mit oder nicht einer übersinnlichen Welt, aber einer magischen Welt, in der es Götter gibt oder in der es fantastische Maschinen gibt und Geister und sonst was bewegen. Ja. Und das macht ja auch immer Sinn bei einem Animationsfilm, weil du diese Welten ja viel glaubhafter animieren kannst, als du sie in echt quasi zeigen könntest. Sieh mal jetzt auch jetzt beim Warcraft-Trailer, wo du dann Menschen hast und Animationen, denkst dir, ja, okay, das passt nicht so richtig. Dafür ist ja Anime auch so ein bisschen gemacht. Die letzten Filme, die die jetzt machen, Wenn der Wind sich hebt zum Beispiel, oder auch From Up on Puppy Hill hieß der Film davor, und ich weiß gar nicht, wie der davor hieß, aber das sind alles so ein bisschen so Heimatfilme, habe ich das Gefühl. Ja. Wisst ihr, was meine Mutter würde zu so einem Film sagen? Schnulze. Was there ist einfach
natürlich
ein schnulziger Film, und ich finde, es ist trotzdem schön, eigentlich eine schöne Schnulze, und was mir ganz gut daran gefallen hat, ist, dass wir neben Inside Out, dem großen Disney-Film, nochmal so einen Film über einen depressiven Teenager sehen. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass sowas mal verfilmt wird, eine Person, die wirklich nicht weiß, wo sie steht, und auch, dass dann kommt ja raus, dass sie eben rausfindet, dass ihre Mutter vom Staat Geld dafür erhält, also ihre Adoptivmutter, dafür, dass sie großzieht und das halt als riesigen Verrat sieht, der ihr Leben aus der Bahn wirft, und das natürlich aber, wenn du das guckst, halt als Erwachsener denkst du dir, ja, nee, es hat damit ja gar nichts zu tun, also es ist ja eigentlich noch gut, dass sie Unterstützung bekommt, es hat nichts mit der Liebe zu dem Charakter zu tun, aber man kann so ein bisschen mitfühlen, wie das halt ist als Kind, wenn du das Gefühl hast, weiß nicht, deine Eltern lieben dich nicht oder so. Aber ja, diese Heimat-Schulfilm-Nummer, die jetzt hier gemacht wird und die auch bei From Up on Puppy Hill gemacht wurde, das kriegt einen nicht so richtig. Man hat, also der Film sieht wunderschön aus, finde ich. Also gerade dieses Setting, gerade dieses Haus ihrer Verwandten, in das sie da kommt, und der Wald, das ist alles fantastisch, aber auch echt doll überzuckert. Also da sind dann
natürlich,
die
Sonnenstrahlen,
dann kommt, bläst noch die Mucke rein und so weiter. Und du hast halt das Gefühl, du weißt doch irgendwie schon, was passiert natürlich. Also der Film heißt When Marnie Was There, also wird Marnie wahrscheinlich nicht für immer da sein.
Sie wird mal da gewesen sein. Ja.
Genau. Und deswegen finde ich, ja, ist der dann doch einfach sehr seicht. Studio Ghibli, die wissen trotzdem, wie man irgendwie sympathische Charaktere zeichnet. Aber ich finde auch, dieses Verhältnis zu Marnie, das sollte mir halt immer gezeigt werden, als okay, sie hat jetzt ihre erste große Freundin, und deswegen muss es auch im Film 10-mal gesagt werden, dass das jetzt ihre große Freundin ist. Aber ich finde eigentlich nicht, dass die Chemie zwischen den beiden so fantastisch ist, außer in den größeren Szenen, die sie dann gegen Ende haben. Aber ist so ein bisschen mit der Brechzange auch irgendwie reingepopft in diesen Film.
Wie heißt es? Klempner, Alter.
Brechstange. Brechstange, mit der Kneifzange nicht reinbrechen. Ja,
genau. Kneifstange nochmal, ja, genau.
Ja, der Film ist eine Schnulze, aber er hätte aus diesem Schnulzen-Korsett ausbrechen können. Er hatte die Chance dazu. Du sprichst dieses Magische an. Der Film hätte ins Magische abdriften können. Er hätte so Annas Gedankenwelt mit dem Realen verschmelzen lassen können, so vielleicht so ein bisschen mehr ins Surreale gehen können. Das ist also einerseits, finde ich. Andererseits hatte er Gelegenheit dazu, aus der Beziehung von Anna und eben Marnie so eine Art Liebesgeschichte zu machen. Ich meine, im Ansatz war sie es ja natürlich. Es gab, finde ich, relativ klare romantische Vibes auch zwischen den beiden. Aber der Ansatz wird ja komplett aufgegeben am Ende. Und das Ende war blöd. Also um mal dazu zu kommen, muss ich sagen, ich fand es scheiße.
Ja.
Das war so eine säuberlich aufgelöste Gleichung. So alle Variablen wurden an ihren richtigen Platz geschoben. Alles ergibt einen Sinn. Alles ist auch wieder gut. Und ich fand es so simplifizierend, dieses Ende, dass es im Umkehrschluss dann auch dieser recht komplexen Thematik nicht mehr gerecht wird, oder? Und ich fand das mega schade. Wir alle können uns in einen Film reinfühlen über Einsamkeit, über Depressionen.
Ja,
wir können das damit anfangen, dass wir uns vielleicht von unseren Eltern nicht geliebt fühlen, dass man sich vielleicht in eine Fantasie flüchten muss, wo eine Person existiert, die dich wertschätzt. Das sind geile Themen. Es sind Klischees, aber es sind gute Klischees. Wozu dann dieses Ende? Wozu diese Auflösung des Mani-Charakters? Wozu brauchen wir diesen stillen Bootsmann, der am Ende noch einen Satz sagt? So weiß ich nicht.
Ja, habe ich auch überhaupt mehr.
Also, weil ich habe das Gefühl, es wird einfach nur so ein Bedürfnis nach Rührseligkeit befriedigt, aber an sich ist es alles nicht so überzeugend.
Auch diese Fantasiewelt ist nicht so spannend von der Mani, wenn man eben zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland schon gesehen hat. Also, wie geil, falls ihr den noch nicht geguckt habt, guckt den mal auf jeden Fall. Das ist echt fantastisch. Da ist ja Chihiro mit ihren Eltern unterwegs in so einem alten Vergnügungspark, der dann zum Leben erweckt wird und die Eltern fressen ganz viel, verwandeln sich in Schweine und sie wird da versklavt als Putzmädchen, glaube ich, in diesem Ding. Und was da für Viecher rumlaufen und wie fantastisch das aussieht, also das ist toll. Und da habe ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, und das gibt es ja auch bei vielen Schriftstellern und Regisseuren, Studio Ghibli hat einfach diesen riesigen Credit und die können jetzt machen, was sie wollen eigentlich, ne? Obwohl der auch nicht so eingeschlagen ist in Japan. Und ist nicht viel mehr als so ein rührseliger Familienfilm. Ja. Findet ihr aber, ist das für Kinder was? Ich weiß nicht, ich glaube, Kinder finden das ganz schön langweilig, oder? Ich weiß es nicht. Also,
das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob du als Kind schon so selbstreflektiert über Einsamkeit und so Quatsch halt nachdenkst. Also ich kann das, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich hatte schwierig. Das Gefühl, dass der Film sich schon an Kinder richten soll, einfach in der Art und Weise, wie alles, hat Dr. Eckert das schon erwähnt, ausbuchstabiert wird. Es geht ja so weit, dass Anna dann auch mir unerklärlicherweise ständig so laut vor sich hin redet und dabei ihre Gefühle preisgibt. So, hallo, liebe Zuschauer, jetzt fühle ich mich gerade traurig, jetzt hasse ich mich selber, jetzt ist das und das passiert. Ich denke, das ist schon an jüngeres Publikum eher gerichtet. Mich hat das eher irritiert, aber ich weiß nicht, ob der einen Anspruch hat, ein reiner Kinderfilm zu sein. Soweit würde ich nicht gehen, auf jeden Fall.
Nee, das auf jeden Fall auch nicht,
Ist ja auch in Japan diese Grenze nicht so klar gezogen, ne? Das ist eigentlich wirklich das Schöne an Anime-Filmen, dass es ja auch richtig brutale oder krasse Anime für Akira jetzt mal zum Beispiel mal einen zu nennen, oder Ghost in the Shell, das mag ich ja auch so gerne an diesem Anime-Genre. Da gibt es auch viel Müll, finde ich, also diese ganzen Serien, die alle 700 Folgen haben, so kann man eigentlich alle nicht gucken, aber das mag ich eigentlich am Genre so gerne, dass halt Animation mal benutzt wird oder halt Zeichentrick, um das zu machen. Und man muss sagen, wann habt ihr den letzten Zeichentrickfilm gesehen? Song of the Sea wahrscheinlich. Der war nochmal einer. Aber gibt's ja fast gar nicht mehr. Und das finde ich eigentlich so traurig, denn ich finde diese Animationsfilme, klar kannst du da andere Sachen machen, aber Inside Out als richtig wunderschön animierter Film wäre das geiler gewesen, denn die altern nicht so gut. Das ist so ein bisschen so wie bei auch manchen, das ist wie Super Nintendo-Spiele gegenüber PlayStation 1, wo dann das 3D erfunden wurde, so finde ich ein bisschen. Sehen heute alle scheiße aus und das ist, glaube ich, auch bei diesen animierten Filmen so. Also ich finde eigentlich schade, dass dieses Kunstwerk der Zeichentrickfilme so ein bisschen am Sterben ist, so wie Mani letzten Endes aus dem Leben. von mir gibt's 6,5 von 10 Punkten für When Mani Was There. Ich finde, es ist ein solider Film von Studio Ghibli, sieht schön aus und die Thematik ist auch einigermaßen interessant, aber ich fand den auch langweilig, muss ich sagen. Also über weite Strecken, man wusste eigentlich genau, was passiert. Am Ende kommt nochmal der Twist, okay, aber jetzt nichts Besonderes. Und wenn man sich noch nicht mit den Filmen von Studio Ghibli auseinandergesetzt hat, dann auf jeden Fall einen anderen gucken. Aber so oft wird man im Kino keinen Zeichentrickfilm mehr sehen. Also, wenn man Lust hat, mal einen Zeichentrickfilm nochmal zu gucken auf der großen Leinwand, kann man das schon machen.
Also, ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der sagt, der Film war wunderschön und hat mich berührt. Und ich wünsche so ein bisschen, es wäre bei mir auch so gewesen, aber im Endeffekt hat mich der Film schon emotional eher unterfordert. Ich kannte das schon, ich habe das schon mal gesehen und eben die Art und Weise, wie halt so komplexe und potenziell wirklich bewegende Aspekte hier so abgehandelt werden, relativ kühl, fand ich dann doch auch sehr, sehr öde. Ich gebe 5 von 10 Punkten.
Das stimmt schon, das werden schon eigentlich komplexe Themen schon ein bisschen banal vielleicht abgehandelt, aber ja, manchmal geht das, so wie so ein richtig schön cheesiger Popsong, manchmal geht das einfach klar und für mich hat das irgendwie dieses Mal hingehauen, ich verstehe die Kritikpunkte komplett, mit 100 Minuten vielleicht auch wirklich ein bisschen zu lang, ich weiß auch nicht, ob ich den empfehlen würde, aber ich gebe mal 6,5 Punkte und lass das mal offen, so.
Ja, empfehlen, weil sie, also ich kenne niemanden, den ich dem empfehlen würde, aber ist in meinem Freundeskreis jetzt auch nicht so drin, so diese Anime-Geschichte.
Ja.
Ist schon okay, aber mehr auch nicht. 5 von 10.
When Mani Was There ist, glaube ich, seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den beschissen? Seid ihr große Studio Ghibli-Nerds? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Master of None.
We need you to do an accent.
You mean like an Indian accent?
You know, Ben Kingsley did an accent in Gandhi and he won the Oscar for it, so...
But he didn't win the Oscar just for doing the accent. I mean, it wasn't an Oscar for best Indian accent.
You see The Social Network? The Indian guy is a white guy.
No, I read that he's 1/16th Indian.
Who cares? If you go back far enough, we're all 1/16th something. I'm probably 1/16th black. You think they're gonna let me play Blade?
Die neue Netflix-Comedy Master of None reiht sich konzeptuell so ein bisschen ein in Serien wie Seinfeld oder Louis, in der halt eben bekannte Persönlichkeiten fiktive Versionen von sich selbst spielen. Und in diesem Fall ist es der Parks and Rec-Schauspieler bzw. Comedian Aziz Ansari, der den indischen, so struggling Schauspieler Dev gibt, der ziellos durchs Leben schreitet, hier mal eine Beziehung, da mal einen One-Night-Stand hat, sich mit Werbespots finanziell über Wasser hält und so ein bisschen auf seinen Big Break dann eben in Hollywood wartet. Ja, und so inhaltlich verfolgen wir einerseits so die persönlichen Abenteuer von Dev. Wir sehen ihn in seinem Freundeskreis, mit seinen Eltern, diversen Beziehungspartnern. Aber gleichzeitig geht es in einem Großteil der 10 Folgen, die es gibt, auch immer um so aktuelle, relevante Problematiken. Also eine Folge beschäftigt sich mit Alltagsrassismus im Filmbusiness. Eine geht darum, wie wir mit alten Leuten umgehen. Eine über die Beziehung mit unseren Eltern. Eine um Feminismus. Und das Ganze ist dann natürlich üppig unterlegt mit einer guten Prise Sitcom. Humor. Und so frage ich euch, Master of None, ein richtiger Alleskönner oder doch nur Hans Dampf in allen Gassen?
Ja, du hast uns die Serie, oder was heißt empfohlen, ich wollte sie im Podcast machen, aber du hast letzte Woche gesagt, du hast glaube ich alle Folgen davon durchgebinged, wie es auf Deutsch heißt. Und im Internet, auf den Seiten, die ich frequentiere, vor allem IndieWire, super viel Vorschusslorbeeren für diese Serie. Ganz toll, und da wird gesagt, Louis hat Schule gemacht. Louis war ja die Serie auf FX, oder ist sie immer noch, von dem Comedian Louis C.K., einer der bekanntesten Comedians der Welt und auch einer der besten, wenn man mich fragt. Und das Geile bei Louis ist ja, er hat zu Fox gesagt, also sie haben gesagt, hast du nicht Bock, eine Serie zu machen? Er hatte eigentlich keinen Bock, hat er gesagt. Aber hat er gemeint, okay, wenn ihr mir einfach die Kohle gibt, also $100,000, $200,000, ihr müsst mir die überweisen und dann mache ich die ganze Serie und schick euch die dann, wenn sie fertig ist. Ich will nichts von irgendwem hören dazu, wie ich das zu machen habe, sondern wird komplett independent halt von Louis C.K. dann auch gemacht. Diese Serie war ein Riesenerfolg. Und ich muss sagen, Master of None ist halt echt eine starke Kopie dieser Serie, also von Louis. Ich finde es eigentlich fast das Gleiche, nur mit einem Charakter, der eben 20 Jahre jünger ist oder der halt noch keine eigenen Kinder hat, aber dieses typische Großstadtleben, wo ist es, in New York? Ich weiß nicht genau, sieht auf jeden Fall so aus. Abgespielt wird und eben mit Comedy unterlegt wird, und Aziz Ansari ist halt kein strugglender Comedian wie Louis C.K., aber eben ein Schauspieler. Und wie du auch gerade gesagt hast, gibt es so ein Überthema eigentlich in jeder Folge. Ich habe die ersten 4 Folgen mir angesehen, da geht es um Rassismus, um so Single Life, dann um Generationskonflikte und wie es halt ist, Kinder zu haben oder Kinder zu wollen. Und das sind alles Themen, die genauso auch bei Louis besprochen werden. Ja. Und was ich aber sagen muss, ich halte Louis C.K. für einen viel, viel besseren Schauspieler als Aziz Ansari, und ich finde, der ist echt schlecht. Also ich finde, wenn er so einen komischen Charakter spielen soll, der auch im richtigen Leben echt komisch wäre in seinen Aussagen, dann geht's vielleicht noch. Ich fand das immer früher das Phänomen bei Kristen Stewart in Twilight. Soll der Charakter von Bella wirklich so scheiße sein oder kann sie nicht spielen? Das hat man jetzt gesehen, nee, kann sie. Ja. Ich muss sagen, der Typ funktioniert für mich nicht so richtig. Ich finde, die Serie ist echt in Ordnung. Die Kamera ist toll, die Themen sind einigermaßen intelligent, das hat man alles auf eine Art auch schon mal gehört. Ich finde diesen Aspekt, wie werden Inder in Filmen dargestellt, cool. Also den hatte ich so halt noch nicht genau, und das kannst du natürlich machen, weil Aziz Ansari indische Wurzeln hat. Ich mochte die Folge auch echt gerne, in der es um die Eltern geht. Das ist die zweite Folge, also wo so gezeigt wird, dass die halt total harte Leben hatten, um dann nach Amerika zu kommen, und dass halt deren Kids sich einen Scheiß dafür interessieren. Das fand ich, war echt aus dem Leben gegriffen. Kann man sich ganz gut anschauen, hat ein ganz nettes Feeling, aber für mich ist Aziz Ansari einfach zu schlecht darin, diese zum Beispiel Erstaunen oder sowas zu sagen. Really? Did they really say that? So macht er das halt, und ich finde irgendwie, das ist für mich immer so ein bisschen zu doll, ein bisschen zu overacted. Hätte man ein bisschen runterdampfen können. Vielleicht, ich weiß aber nicht, wie der in Parks and Rec ist. Vielleicht ist er da auch so.
Ja, ich finde, ich habe auch Probleme auf jeden Fall mit der Art von Aziz Ansari. Für mich klingt immer alles wie die Einleitung zum Gag irgendwie, und das ist ja auch so ein bisschen, aber sein Stand-Up-Comedy-Programm ist ja auch ähnlich. Da wird ja auch viel geschrien und irgendwie so ein bisschen overacted, finde ich. Ich finde, Masters of None ist halt so ein bisschen diese typische New Yorker erwachsener Mann wird nicht erwachsen und dealt mit Problemen der Erwachsenenwelt-Serie. Und plus halt irgendwie Feminismus und Rassismus, diese Art Themen und so weiter. Ich finde die Serie absolut noch nicht verkehrt, und die ist schon nicht unsolide gemacht. Ich habe aber auch genauso das Gefühl, dass man halt versucht hat, die Serie Louis mit mehr Gags zu produzieren, was man machen kann, sicher. Ich habe
Ich wette, Serie, ich habe jetzt wirklich nur die Folge der ersten Staffel, die erste Folge gesehen überhaupt und glaube ich schon, dass ich der Geschichte noch eine weitere Chance geben werde, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man vielleicht kann ich auch mit dem Protagonisten noch mehr bonden, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich insgesamt aber schon völlig übersättigt bin von diesem zeitgenössischen Sinnsuche-Scheiß. Das ist aber eine rein subjektive Geschichte. die Serie hat absolut seine Berechtigung, finde ich. Ich muss mich selbst damit aber nicht, ich habe aber mittlerweile gerade im Moment keinen Bock mehr, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass man das in der Film- und Serienwelt im Moment permanent um die Ohren gewatscht bekommt.
Ja. Bei mir war so ein bisschen, glaube ich, das größte Problem der Hype tatsächlich, weil ich dadurch was anderes erwartet habe. Also ich habe erwartet, dass es viel lustiger ist und habe mich dann eigentlich die komplette erste Folge nur gewundert, warum es nicht sonderlich witzig ist. Mhm. Und dann mich ein bisschen dran gewöhnt. Zweite Folge ging dann auch schon besser und fand ich eigentlich die ernsteren Parts, in denen eben nicht irgendwie versucht wurde, besonders witzig zu sein, wesentlich besser, so, und ich fand, viele von den Witzen gehen halt echt einfach, sind nicht okay. Also, ich glaube, in der ersten Folge ist es, da ist der Witz halt, dass ein erwachsener Mann auf einer Kindergeburtstagsparty die Hüpfburg einnimmt und da halt rumhüpft, und da denke ich mir so, ja gut, das hätte man einfach weglassen können. Und es wäre
dieser Typ,
gewesen,
ne, das wollte ich nochmal sagen, diese Sidekicks, die er da hat, ne, also ein chinesischer Freund, seine schwarze lesbische Freundin und dann noch halt der dritte, der dicke, vollbärtige Zach Galifianakis der Gruppe, diesen Typ, und ich weiß, ich komme nicht drauf, ich kenne genau so einen Typ aus genau so einer Serie schon mal und ich finde, bei dem funktioniert auch die Delivery der Lines nicht, der soll halt dieses Zach Galifianakis Weirde haben und ich kaufe dem das auch nicht ab, muss ich sagen, das ist auch echt so ein Problem, was ich damit habe, aber jetzt Dr. Snips, du hast ja empfohlen, alle Folgen geguckt, was ist denn so geil an der Serie?
Also, ich finde die Serie nach wie vor super und ihr habt alle Unrecht, so viel vorweg. Nee, aber natürlich hängt viel davon ab, wie geil man Aziz Ansari findet. Und er hat diesen Hang zum Overacten und zum leicht, so Clownigen, einfach so ein bisschen kindisch, ein bisschen verspielt. Ich mag das aber sehr gerne. Aber für mich ist die Serie aus so einem Fall, bei dem eigentlich das Writing bzw. die Idee dahinter stärker ist als das eigentliche Produkt. Denn ihr habt schon gesagt, die Schauspielleistung, die ist sehr, sehr ungeschliffen. Also die gerade seine Freundesgruppe, so diese, was so als so spontanes Shit-Talk mit seinen Kumpels rüberkommen soll, das ist zu gestellt, zu gescriptet und die Delivery funktioniert wirklich nicht. Alles klar, aber die Folgenkonzepte sind großartig. Sie sind absolut großartig. Klar ist es irgendwo auch einfach oder gerade angesagt, so zeitgemäße Probleme abzuhandeln. Aber ich finde, es kommt drauf an, wie du es machst. Und ich finde, die Storylines waren mega kreativ. Man hatte nie das Gefühl, dass so halt eben zeitgemäße Probleme als Gimmick hier existieren, sondern dass sich wirklich damit auseinandergesetzt wird oder dass hier krampfhaft versucht wird, irgendwie Randgruppen mit ins Boot zu holen oder dass es irgendwie das auch mit Seidenhandschuhen angefasst wird. Gar nichts davon. Ich finde, wie hier damit umgegangen wird, war mega authentisch. Ich habe das so selten gesehen. Aber sie leidet vielleicht insgesamt so ein bisschen am Bojack-Horseman-Syndrom. Also sprich, es kann sehr leicht passieren, dass man zwei Folgen guckt, sagt, ich mag das nicht und aufhört. Und ich kann euch aber sagen, dass die späteren Folgen um einiges besser sind. Also wirklich. Und ich glaube, die haben auch selber mit der Zeit gemerkt, was mehr funktioniert und was nicht, was mehr ankommt. Zum Beispiel diese ganze Geschichte mit seinem Freundeskreis, die wird immer mehr weggelassen, die kommt fast gar nicht mehr vor. Irgendwann wird sich nur noch auf Death konzentriert und ich kann mich auch mit dem identifizieren, total. Und ich finde ihn lustig, aber im Gegensatz zu euch, was vielleicht der Unterschied ist, habe ich mich auch dermaßen weggekracht über die Witze. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann ist es natürlich total in Ordnung.
Ja, krass, ich musste auch ein paar Mal, aber echt selten musste ich lachen in diesen vier Folgen, die ich gesehen habe. Du hast BoJack Horseman angesprochen, auch Netflix-Serie, hat mich auch daran erinnert. Also ich finde es cool, dass es mittlerweile Serien gibt, die eine Thematik ansprechen, aber dann auch immer zeigen, unter welchen Gesichtspunkten man die auch noch sich anschauen kann. Nochmal kurz auf El Club zurück, was ich da gesagt habe zum Pädophilen. Da wird halt nicht nur gesagt, so, es gibt halt eine Sichtweise darauf zu schauen, sondern dir werden auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gegeben. Das finde ich ganz cool, als es in dieser Folge darum geht, dass er einen Job nicht kriegt in der Serie, weil die nicht zwei Inder casten können. Und dann kriegt er mit, dass es halt so einen rassistischen E-Mail-Austausch gibt und trifft sich dann mit diesem Produzenten der Serie, der ihm dann sagt, nee, komm, aber wir casten jetzt dich. Wir casten jetzt nicht den anderen, sondern dich. Und dann sagt er, ja, okay, fuck, dann mach ich das jetzt. Und das finde ich halt geil. Also, dass er quasi selber, dass du quasi selber als jemand da mit Migrationshintergrund, als Angehöriger einer bestimmten ethnischen Gruppe eigentlich halt für die einstehen willst und für deren Repräsentation, aber dir dann sagst, nee, fuck, wenn ich jetzt einen Job kriege und so viel Kohle damit machen kann, dann mache ich es trotzdem. Das finde ich ganz cool. Also ich finde es gut, dass sich getraut wird, diese Schritte zu gehen. Das hatten wir auch genauso bei BoJack Horseman in einer Folge der zweiten Staffel, wo es um sexistische Äußerungen von so einem Prominenten geht, war ein bisschen an diese ganze, wie heißt der, Sitcom-Typ, der ganz viele Frauen vergewaltigt hat. Bill Cosby, jetzt habe ich. Ja, genau. Also diese Thematik da quasi angesprochen werden sollte, finde ich auch nicht schlecht. Ich werde das auch tatsächlich auch weitergucken, weil ich es auch wirklich angenehm finde, das zu schauen. Also ich finde es ganz gut, wie sie sich damit auseinandersetzen. Aber ja, für mich ist es doch nicht so genial, wie es gemacht wird, weil ich an er heißt Aziz Ansari, ne? Ich habe immer Aziz Ansari jetzt im ganzen Cast gesagt. Ja. Da sieht man ja, wie weit es bei mir her ist mit dem Rassismus. Die heißen doch alle gleich, die Inder. Nee. Das fand ich ganz cool. Und genau, also gibt für mich eine leichte Empfehlung dafür.
Ja, ich werde auch, ich denke, ich werde ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und diesen Hype ein bisschen abklingen lassen. Und dann gucke ich mir da auch nochmal dritte und vierte Folge an. Ich habe ja auch, also identifizieren kann ich mich mit dem natürlich. Meine Eltern sind damals ja aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern geflüchtet.
Nee, von mir auch eine klare Empfehlung. Dr. Egg, dir kann ich es leicht schmackhaft machen mit einer Busta Rhymes, mit einem Busta Rhymes Gastauftritt. Und Dr. Loco, dir vielleicht mit H. John Benjamin, aka der Stimme von Archer, der auch eine Nebenrolle spielt.
Ja, das ist geil.
Vielleicht auch mehr drin als ihr in diesem Genre. Zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr Todd Barry kennt, der gibt so den gelangweilten Regisseur in der Serie, war für mich ein Hochgenuss, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich wollte ihn umarmen die ganze Zeit. Nee, also ist auf jeden Fall ein Blick wert, diese Serie, muss ich sagen. Man muss am Anfang ein bisschen guten Willen vorschießen, aber danach wird man absolut dafür belohnt.
Master of None gibt's jetzt komplett auf Netflix, kann man durchgucken. Was ist eure Meinung zu der Serie? Findet ihr gelungen? Findet ihr die beschissen? Schreibt uns bitte an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe hier, das sind fünf Sachen, ich handle die alle ganz kurz ab. Ich habe Filme geguckt, La Haine, dieser französische Film über dieses Leben in den Banlieues von 95. Mit Vincent Cassel. Cooler Film, der dieses Aufbegehren gegen die Polizei und die den Fatalismus der Jugend ganz gut widerspiegelt. Aber da wird natürlich die ganze Zeit auf Französisch gesabbelt mit Untertiteln und irgendwann denkt man sich, scheiße, ich glaube, mein Französisch müsste besser sein, um hier jeden Gag wirklich zu verstehen. Ne? Also das ist halt sehr viel französischer Slang. Deswegen, ja, wird es ein bisschen öde in der Mittelteil, finde ich. Dann Steven Spielberg-Filme, Der weiße Hai, endlich mal gesehen, fand ich sehr gut, sehr schöner Film, der Mittelteil, wo sie da ganze Zeit drei Männer auf dem Boot hängen, hat mich ein bisschen verloren, aber ich finde trotzdem ganz toll, wie Spielberg seine Filme macht und auch dreht und dieses Bedrohliche des Hais rüberbringt. Sugarland Express, langweiliger Film von ihm, ist der erste, den er gemacht hat. Dann Mistress America, werden wir nochmal besprechen, ist der neue Film von Noah Baumbach, der hat Francis Ha gemacht und wie hieß der, While We're Young, hieß der so, den wir gemacht haben, gefühlt Mitte 20, auch wieder so ein schönes Abbild, wie genau auch bei Aziz Ansari, der aktuellen Hipster-Generation, kann man sich angucken. Und neues Videospiel rausgekommen, was ich für eine Sendung review, Fallout 4. Mann, ist das ein hässliches Spiel, was für einen Vollpreis angeboten wird. Ist aber schön, man kann durchs Wasteland streifen und Sachen klauen und sich ein eigenes Haus bauen. So ein bisschen wie bei Minecraft in schlecht. Macht Spaß, das war's.
Ja, da wir schon drin sind in der Nerd-Kultur, gibt es auch von mir ein kleines Computerspiel heute empfohlen. Das nennt sich Duelist, selbstverständlich mit Y statt I. Das ist so eine astreine Mischung, so Sammelkartenspiel wie Magic oder Hearthstone, dann Schach und dann so alten, rundenbasierten Kampfspielen. Baust ja quasi ein Deck zusammen, wie man das so kennt, mit Kreaturen und Zaubern und Artefakten und was auch immer. Aber gespielt wird das eben auf einem 5x9 Felder Raster. Und es geht halt darum, wie du deine Truppen positionierst. Und das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Es ist sehr anspruchsvoll. Es macht extrem leicht süchtig. Und es gibt Free-to-Play auf Steam. Und deswegen heute mein Highlight, Duelist.
Ja, krass. Ich habe popkulturmäßig kein richtiges Highlight, aber ich habe meinen Laptop aufgeschraubt und eine Kaffeetasse gefunden und eine Schachtel Stäubesand. Und das ist ja auch was. Naja, so,
bitte. Ja, schön. Von mir kein Highlight, sondern ein Public Service Announcement. Und zwar geht morgen, beziehungsweise der Cast kommt ja dann Sonntag raus, also heute am Tag des Castes um 11:45 Ditsche wieder los, ein weiteres Mal. Und ist halt die beste deutsche Sendung, die es gibt. Insofern, ja, bitte.
Da freue ich mich auch drauf. Ich gucke ja immer noch ab und zu alte Harald-Schmidt-Folgen. Es gibt eine, in der Harald Schmidt der Olli Dietrich trifft, der promotet, ich glaube, da gab es Ditsche noch nicht, aber er promotet dieses Blind Date, mit Anke Engelke, diese, wo sie quasi improvisiert so zwei Charaktere spielen. Und es ist so geil, weil Harald Schmidt-Interviews sind halt irgendwie immer gleich und er fragt halt ab und macht ein paar Gags. Und die beiden liefern sich am Anfang einfach nur so ein Wortspielmarathon und sagen blöden Scheiß. Und Olli Dietrich steigt sofort drauf ein und 10 Minuten sind nur Geklöne. Das muss ich euch mal in unserem Facebook-Chat schicken. Das ist einfach herrlich, um zu sehen halt, dass sich endlich mal zwei gefunden haben. Kennt man ja auch selber, wenn man im Alltag irgendwann mal wen findet, der auch den gleichen dummen Humor hat wie man selber. Man wird einfach vom Leder gelassen. Ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 78. Pencast. Da reden wir über, weiß ich noch nicht so genau, es kommt die neue Marvel-Serie Jessica Jones. Wahrscheinlich gucken wir da mal rein. Sonst müssen wir noch über Themen sprechen. Aber wenn ihr was habt, was wir vielleicht gucken sollen, dann schreibt uns, welche Filme haben wir denn verpasst und was sollen wir als nächstes besprechen? E-Mail-Adresse ist podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
She walks the land, the heart of which she always belonged to. On the back ways, finding wildflowers and stones for a wise woman's treasury. She set free.